Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen. Jede Woche tauchen wir hier bei Breitband tief ein in die digitale Welt, erzählen von den Zusammenhängen zwischen Technologie, Gesellschaft und Politik. Ich bin Martin Böttcher, bei mir aus dem Breitband-Team Hagen Taschüren und Vera Linz. Grüßt euch.
Hallo.
Vera, du hast uns eine interessante Geschichte mitgebracht. Aufregendes ist passiert in Sachen Tor-Netzwerk. Tor-Netzwerk, Tür ins Darknet oder das Darknet, aber so viel mehr. Vielleicht kurz angedeutet, um was geht's?
Ja, es geht darum, dass Recherchen gezeigt haben, dass das Tor-Netzwerk, in dem man ja eigentlich komplett anonym unterwegs sein kann, eben gar nicht so sicher ist wie angenommen.
Und du, Hagen, du hast dich für diese Breitband-Folge ins TikTok-Universum begeben, um da Radio zu hören, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Geht das?
Überraschend gut, das hat sich sehr gut verknüpft. Da gibt es jetzt die ersten Experimente, ob man das miteinander verbinden kann. Und meine erste Antwort ist ja.
Sind wir gespannt. Das sollte gut werden heute bei Breitband. Auch wegen unseres dritten Themas. Die Bundesregierung hat den Aktionsplan E-Commerce vorgestellt. Chinesischen oder asiatischen Online-Verkäuferplattformen wie Temu und Shein soll damit besser auf die Finger geguckt werden. Dazu später mehr. Zum Thema der Woche. Am Mittwoch hat eine Nachricht leichte Schockwellen ausgelöst. Es geht um das Tor-Netzwerk, der wichtigste Teil des Darknets. Kollegen des Norddeutschen Rundfunks haben eine Recherche veröffentlicht, mit der sie belegen, dass Strafverfolger in der Lage sind, die Anonymisierung des Tor-Netzwerks auszuhebeln. Das ist natürlich auch für uns hier bei Breitband ein großes Thema, denn das Tor-Netzwerk ist besonders beliebt bei JournalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen. In Ländern mit zensiertem Internet ließe sich ohne das Tor-Netzwerk kaum arbeiten. Vera, du hast dir das näher angesehen. Zuerst nochmal zum Verständnis. Wie genau funktioniert denn das Tor-Netzwerk?
Also es ist das weltweit größte Netzwerk, in dem man sich anonym bewegen kann. Es hat etwa 7500 Server, sogenannte Knotenpunkte, die befinden sich in rund 70 Ländern. Und das funktioniert so, dass Tor-Nutzer ihre Verbindungen über diese Server leiten, um zu verschleiern, was sie tun. Also man springt dann quasi von Server zu Server und circa alle 10 Minuten ändert sich auf diese Weise die IP-Adresse, sodass man den Nutzer nicht zurückverfolgen kann, zumindest theoretisch.
Was war denn überhaupt der Auslöser für die Recherche der NDR-Kollegen? Um Journalisten ging es in dem Fall ja sicher nicht.
Nein, also der Auslöser war eine Recherche im pädokriminellen Milieu, denn das Tor-Netzwerk wird auch intensiv von Kriminellen genutzt. Ihr erinnert euch vielleicht, 2021, da ist ein großes pädokriminelles Forum aufgeflogen. Boys Town hieß dieses Netzwerk. Und das Besondere, der Kopf dieses Netzwerks wurde von den Sicherheitsbehörden entdeckt, obwohl er verschlüsselt im Tor-Netzwerk unterwegs war. Und Daniel Mosbrucker ist einer der Reporter vom NDR, der ohnehin zu Boys Town recherchiert hatte.
Im Zuge der Recherchen zu diesem Forum sind wir auf Informationen gestoßen, wo wir gesehen haben, okay, das ist interessant, dass man so vorgehen konnte, denn hier wurden offenbar Methoden angewendet, von denen man vorher dachte, das geht gar nicht. Und das war im Prinzip der Startpunkt, um mal zu fragen, war das ein absoluter Ausnahmefall? Geht das nur für die konkreten Umstände dieses einzelnen Falls? Und in jetzt fast 2 Jahren der Recherche, der vielen, vielen Gespräche, haben wir eben gemerkt, okay, das war nicht nur ein Einzelfall, sondern da steckt deutlich mehr dahinter.
Wie sind denn die Sicherheitsbehörden vorgegangen? Welche Methoden haben sie da angewandt?
Also sie haben eine sogenannte Timing-Analyse benutzt und das Besondere ist, dass man bisher davon ausgegangen ist, dass sowas nur unter Laborbedingungen funktioniert, praktisch aber nicht umsetzbar ist. Und jetzt wurde das Gegenteil bewiesen.
Und was ist eine Timing-Analyse?
Also man muss dazu sagen, diese verschlüsselten Verbindungen im Tor-Netzwerk enthalten ja immer noch gewisse Informationen. Zum Beispiel, wann ein Datenpaket abgeschickt worden ist oder wie groß es ist. Und wenn man sehr aufwendig über Jahre einzelne Knotenpunkte beobachtet, kann man zurückverfolgen, von woher Datenpakete von einem Knoten über verschiedene andere Knoten bei einer Plattform ankommen. Das galt wahrscheinlich wegen des Aufwandes bisher als praktisch unmöglich. Aber auf diese Weise hat das BKA 2-mal Torknoten ermittelt, mit denen sich vom damaligen Boystone-Administrator betriebene Plattformen ins Tor-Netzwerk verbunden haben. Und dann musste der Provider Telefonica alle O2-Kundinnen offenlegen, die sich zu einem der identifizierten Torknoten verbunden haben. Und dann hat man ihn so entdeckt.
In diesem Fall ist es also offenbar gelungen. Und wir haben schon Daniel Mosbrucker gehört. Das war kein Einzelfall. Wie breit wird denn das Tor-Netzwerk von Ermittlungsbehörden überwacht? Ist da was bekannt?
Ja, genau. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt der Recherche der NDR-Kollegen, dass diese Art der Überwachung kein Einzelfall ist. Hören wir mal zum Umfang, Daniel Mosbrucker.
Wir wissen, dass die Zahl überwachter Tor-Server insbesondere in Deutschland in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen ist, dass die Informationen, welche Server überwacht werden und wie sie überwacht werden, unserer Meinung nach und auch von technischen unabhängigen Experten, die wir herangezogen haben, ganz klar dafür sprechen, dass hier Timing-Analysen im Tor-Netzwerk gemacht werden und eben auch die Ermittlungsfälle, von denen wir Kenntnis haben, zeigen dann das auch, also dass das keine Eintagsfliegen gewesen sein dürften.
Das wurde Ihnen auch von Personen bestätigt, die unabhängig voneinander Kenntnis über breit angelegte Überwachungsmaßnahmen solcher Tor-Server haben.
Können die NDR-Reporter das auch beweisen, dass es weitere Ermittlungsfälle gibt, beziehungsweise um welche Ermittlungsfälle es sich dabei handelt?
Also es gibt laut NDR Belege, die können aber nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden aus Gründen des Quellenschutzes. Das Thema ist halt sehr sensibel, da möchte und darf natürlich auch niemand drüber reden. Aber man hat das so gelöst, es gibt Experten, die bereit sind zu bestätigen, dass es diese Timing-Analysen gab. Und einer dieser Experten ist Matthias Marx, Sprecher vom Chaos Computer Club. Und er hat mir schriftlich auf meine Anfragen geantwortet und hier ein Zitat aus seiner Antwort.
Die Unterlagen in Verbindung mit den geschilderten Informationen deuten stark darauf hin, dass Strafverfolgungsbehörden wiederholt und seit mehreren Jahren erfolgreich Timing-Analyse-Angriffe gegen ausgewählte Tor-Nutzer durchführten, um diese zu de-anonymisieren.
Wie haben denn die Betreiber von Tor auf diese Recherchen reagiert?
Dazu habe ich Pavel Zonev angefragt. Er ist quasi der Pressesprecher von The Tor Project, sitzt in den USA. Und auch er hat mir schriftlich geantwortet und Entwarnung gegeben und darauf verwiesen, dass Tor-Nutzer den Tor-Browser weiterhin verwenden können, um sicher und anonym im Internet zu surfen. Und dass auch nichts darauf hindeute, dass der Tor-Browser angegriffen oder durch einen Exploit, also durch eine Schwachstelle ausgenutzt worden ist.
Aber da würde ich kurz dazwischen gehen wollen, weil so wie ich dich bisher verstanden habe, ist ja die Befürchtung gar nicht, dass der Browser angegriffen wurde, sondern alles, was dieser Browser eben sendet, also was zwischen diesen Browsern passiert, angegriffen wurde, oder?
Ganz genau, da hast du völlig recht. Also das ist, was er mir in der Mail geantwortet hat. Und dann gibt es aber auch noch einen Blogpost zum Thema. Darauf hat er mich dann auch verwiesen. Und in diesem Blogpost, da ist man ein bisschen genauer auf den Fall eingegangen und da wurde halt vermerkt, dass der De-anonymisierte keine, kurz zusammengefasst, aktualisierte Software genutzt habe. Darum also auch die Aufforderung, man soll halt, wenn man ins Netzwerk geht, immer eine aktualisierte Software nutzen.
Das klingt jetzt so wie alles halb so schlimm, aber unser Ausgangspunkt war ja gewesen, dass es gerade für JournalistInnen und Menschenrechtsaktivisten so wichtig ist, sich sicher im Internet bewegen zu können, ohne dass man nachverfolgen kann, wer da unterwegs ist. Was bedeuten diese Recherchen jetzt für die Pressefreiheit?
Also zunächst mal muss man klarstellen, das war halt den Kollegen vom NDR auch sehr wichtig. Daniel Mosbrucker hat mir gesagt, es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass Sicherheitsbehörden versucht hätten, jetzt Journalistinnen im Tor-Netzwerk ausfindig zu machen. Aber trotzdem haben die Recherchen Konsequenzen für JournalistInnen und darum haben die Kollegen das eben auch öffentlich gemacht.
Es geht nicht darum, Kriminelle zu warnen, aber es geht darum, deutlich zu machen, dieses Netzwerk, was als größtes Anonymisierungsnetzwerk der Welt zu Recht einen sehr, sehr guten Ruf hat, ist offenbar verwundbarer als gedacht.
Ja, und zwar eben gegen Angriffe, die man bisher für nicht möglich gehalten hat. Und das heißt, man darf sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen und zum Beispiel, wenn man jetzt Whistleblower ist, nicht glauben, oh, ich bin jetzt absolut geschützt vor solchen Timing-Analysen, wenn ich mal ganz in Ruhe was in einem anonymen Briefkasten ablege, weil man eben auch davon ausgehen muss, wenn es demokratischen Staaten gelingt, dass diese De-Anonymisierung vorzunehmen, dann schaffen das sicherlich auch autoritäre Regime.
Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Tor-Netzwerk? Was würdest du sagen? Ist Tor kaputt?
Also niemand, mit dem ich darüber gesprochen hat, hat gesagt, Tor ist jetzt kaputt. Es wird natürlich jetzt fieberhaft überlegt, wie man das fixen kann. Ich habe darüber mit Jens Kubizil gesprochen vom Verein Zwiebelfreunde e.V. Der Verein betreibt Tor-Server, um Leuten die Möglichkeit zu geben, eben sicher zu kommunizieren. Und er sagt Folgendes.
bloß auf keinen Fall am Ende. Es ist halt schon ein Schock, der jetzt erstmal so ein bisschen durch die Torwelt geht. Aber es gibt quasi schon jetzt Mittel und Wege, das zu bekämpfen, die aber bisher noch nicht sozusagen komplett eingebaut sind, sondern als Zusatzwerkzeug. Und ich denke, jetzt wird man einfach viel mehr Wert darauf legen, das schnell und einfach mit in die Software zu integrieren, dass es auch sehr schnell benutzt werden kann.
Ja, und mit so einem Zusatzwerkzeug meint er eine Erweiterung namens OneGuard, die eine De-Anonymisierung deutlich schwerer macht. Und in diesem Blogpost, den ich erwähnt habe vom The Tor Project, da wird auch von diesem Werkzeug gesprochen und so ein bisschen das Fazit gezogen, weil der De-Anonymisierte eben nicht OneGuard genutzt hätte, sei es möglich gewesen, eben ihn zu fassen. Ich fasse es mal so zusammen, man ist technisch dran.
Es ist ja, damit beschäftigen wir uns ja ganz oft, so ein Spannungsfeld. Ne? Auf der einen Seite, wir finden es vielleicht alle gut, dass gegen bestimmte Kriminalität vorgegangen wird, Stichwort Kinderpornografie oder so. Auf der anderen Seite eben diese Kehrseite, dass das so wichtig ist, da anonym auch im Netz unterwegs sein zu können. Wie bewertet ihr das?
Ja, ich finde das auch schwierig, weil wir haben uns jetzt natürlich darauf fokussiert, wie wichtig Tor für WhistleblowerInnen ist, für JournalistInnen ist. Und das ist es auch. Aber man muss natürlich auch sagen, das hat nicht ohne Grund diesen Ruf, den das Darknet so hat. Da gibt es viel pädokriminelle Inhalte, da gibt es viel Drogenhandel, was natürlich ein anderes Level von Kriminalität ist. Aber diese Kriminalität existiert und das ist auch ein großer Teil, der da existiert. Und wir sagen ja natürlich auch immer, in einem demokratischen Land muss natürlich eine Behörde auch diese Möglichkeiten nutzen, sowas dann zu verfolgen. Das heißt nicht, dass wir nicht aufpassen müssen, dass nicht weiter Schutz für JournalistInnen und sowas passiert. Also ich habe da keine gute Antwort drauf, wie man das machen soll.
Also die NDR-Kollegen, und da würde ich mich auch anschließen, die sagen, dass sie das schon gut finden, dass das gemacht wird, eben um diese Kriminalität zu bekämpfen. Dass es aber eben diese Kehrseite hat und darum machen sie es öffentlich. Und ich glaube, man kann ja grundsätzlich davon ausgehen, dass jede Technik irgendwann irgendwie zu knacken ist. Also darum geht es, glaube ich, immer darum, auch für JournalistInnen und Whistleblower und so weiter eben das präsent zu haben, dass es nie absolut gefahrenfrei ist.
Das Tor-Netzwerk, nicht mehr so anonym, wie wir einst angenommen haben. Vielen Dank, Vera, für diese Recherchen.
Ja, gerne.
Unser nächstes Thema hier bei Breitband hat einen vielversprechenden Namen, Aktionsplan E-Commerce. Um was geht es? Das Wirtschaftsministerium hat Pläne vorgelegt, mit denen asiatische Online-Plattformen wie Temu oder Shein besser kontrolliert werden können. Unter anderem sieht der Plan vor, dass der Zoll gestärkt werden soll. Auch Bestellungen unter 150 Euro sollen einfuhrumsatzsteuerpflichtig werden. Auf Einhaltung des Digital Services Act soll geachtet werden. Die Einhaltung des Datenschutzes soll durchgesetzt werden. Bevor ich dazu mit der Verbraucherschutzzentrale spreche, Vera Hagen, wie sind eure Erfahrungen mit diesen großen Plattformen? Vielleicht mal meine ganz kurz. Mein Bruder hat mir eine wirklich toll erscheinende Jacke bestellt. 6 Wochen später kam sie aus China und sie sah komplett anders aus. Ich weiß nicht, ob er sie umtauschen konnte.
Also meine Erfahrungen sind, dass ich ab und zu mal Sachen bei AliExpress bestellt habe tatsächlich, weil irgendwie so Armband für meine Smartwatch 10% günstig, nur 10% von dem kostet, was es im normalen Laden kosten würde. Und das habe ich dann nicht eingesehen, 300 Euro für ein bisschen Edelstahl zu bezahlen. Und jetzt regelmäßig auf Instagram bekomme ich Werbung, wo ich denke, oh, coole Klamotten. Und dann klicke ich drauf und dann ist das ein Anbieter, der Schienenklamotten auf der eigenen Webseite verkauft, wo ich auch denke, so, nee, das ist aber nicht, was mir die Werbung versprochen hat.
Nee, ich mache das noch nicht, aber ich habe mir gedacht, ich warte mal, bis dieser E-Commerce-Aktionsplan umgesetzt worden ist und damit liege ich vielleicht dann ja auch ganz richtig.
Okay, dann lassen wir uns mal erklären, was sich vielleicht durch den Aktionsplan E-Commerce ändert. Und dazu habe ich mit Stefanie Grunert von der Verbraucherschutzzentrale gesprochen. Hallo Frau Grunert.
Hallo.
Das Wirtschaftsministerium, das ist wenig begeistert von der Vorgehensweise von zum Beispiel Temu oder Shein. Ein Aktionsplan soll es richten, damit wieder fairer Wettbewerb herrschen kann. Aber sind die beiden nicht nur einfach besser in ihrem Job als, sagen wir mal, Amazon, Otto und Co., diese in China bzw. Singapur ansässigen Plattformen, die sind ja sehr schnell gewachsen. Mittlerweile kennen unglaublich viele Leute diese Plattformen. Das heißt doch eigentlich, dass sie was richtig machen, oder?
Na, grundsätzlich ist es erstmal so, sehen wir als Verbraucherzentrale natürlich auch Wettbewerb ist erstmal grundsätzlich gut natürlich für den Verbraucherschutz. Deswegen freuen wir uns natürlich erstmal grundsätzlich, wenn es auch noch andere Player, als es vielleicht früher mit Amazon oder eBay gab, auf dem Markt gibt. Was wir natürlich kritisch sehen, und das ist das, was wir in den letzten Jahren häufiger sehen, ist, dass man einen Marktplatz betreibt, wo man europäischen Verbraucher einen direkten Zugang zu Händlern aus Drittstaaten gibt und dann halt unsichere Produkte oder nicht konforme Produkte hier auf den Markt kommen.
Ist das dann auch das, was Temu, Shein und Co. von den europäischen und amerikanischen Konkurrenten unterscheidet?
Also es gab 2020 zum Beispiel eine Untersuchung von mehreren Verbraucherverbänden hier in Europa. Da haben sie mal 250 Produkte von verschiedensten Marktplätzen, AliExpress, Wish, kennt mittlerweile fast keiner, vor ein paar Jahren war Wish in aller Munde, Amazon und eBay gekauft, und man hat festgestellt, dass 2/3 der Produkte nicht den Regeln entsprechen, die hier eigentlich gelten müssen für die Produkte, die auf den Markt kommen.
Das Wirtschaftsministerium möchte mit dem Aktionsplan E-Commerce auch für mehr Kontrollen werben und unterstellt, dass diese Plattformen in Asien den Digital Services Act verletzen. Was ist denn der Grund für diese Annahme?
Also was wir sehen, ist natürlich, und das haben wir als Verbraucherzentrale Bundesverband ja auch schon abgemahnt, sowohl bei Temu als auch bei Shein, dass da aus unserer Sicht ein paar Sachen, zum Beispiel Dark Pattern, angewendet wurden, die mit dem Digital Services Act, der ja seit Februar 2024 für alle Plattformen, die hier in der EU ihre Dienste an EU-Bürger anbieten, halt gültig ist. Und das haben wir unter anderem abgemahnt, und die haben auch eine Unterlassungserklärung diesbezüglich abgegeben, und nach unseren Prüfungen zumindest sind die von uns abgemahnten Punkte werden auch eingehalten.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass dort Dinge verkauft werden, die nicht der europäischen Norm entsprechen. Da geht es unter anderem auch um Umweltschutz und solche Dinge. Ist das nicht eigentlich Aufgabe vom Zoll, sowas aufzudecken?
Wir haben realistischerweise betrachtet, haben die natürlich bei der schieren Menge an Paketen, die reinkommen in den Markt, überhaupt gar keine Chance, das alles zu kontrollieren.
Ein Vorschlag vom Bundeswirtschaftsministerium ist auch, die Zollfreigrenzen für Waren aus China zu senken. Halten Sie das für erfolgversprechend, beziehungsweise was soll damit bewirkt werden?
Das basiert so ein bisschen auf einem Papier, was eine Expertenkommission schon vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, wo man gesehen hat, dass es gerade auch Drittstaatenhändler häufig ausnutzen, dass es diese Zollfreigrenze gibt. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel Dinge nicht richtig deklarieren oder ihre Waren in extra kleine Pakete stückeln, um so sozusagen unter diese 150 Euro zu kommen. Und das ist natürlich entsprechend ein wichtiger Baustein, für den wir uns auch tatsächlich aussprechen. Aber es ist halt ein Baustein, es ist noch nicht die Lösung.
Das ist ja ein Aktionsplan. Da sind bestimmte Punkte festgehalten. Welche Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen? Fehlt da irgendwas? Beziehungsweise welche halten Sie für am wichtigsten?
Für uns die effizienteste Möglichkeit, ein bisschen dem ganzen Problem mehr Herr zu werden, ist aus unserer Perspektive, dass wir die Betreiber der Marktplätze, also die Temu, Sheins, Amazons und Ebays und Co., dass wir sie stärker in die Verantwortung.
Das heißt, dass die sich schon praktisch im Vorfeld verpflichten, bestimmte Dinge zu machen beziehungsweise nicht zu machen. Sie sind ja die Verbraucherschutzzentrale. Was raten Sie denn Konsumenten und Konsumentinnen, die bisher bei den Plattformen kaufen? Besser aufpassen, weiterkaufen oder vielleicht woanders sich umgucken?
Man sollte halt so ein bisschen gucken, was man überhaupt will, ne? Also man muss rechnen damit, dass es leider Gottes nicht den Regeln entspricht und dass es im schlimmsten Fall auch gefährlich sein kann und einem ein Schaden entstehen kann. Aber wir können jetzt natürlich auch nicht sagen, alles ist schlecht.
Denn ganz kurz nochmal nachgefragt, was genau kann da gefährlich sein?
Na, also wir hatten in der Vergangenheit auch viele Untersuchungen von Verbraucherverbänden in Europa, und da wurden zum Beispiel von diesen Produkten, die getestet wurden, gab es Rauchmelder, die keinen Rauch melden, das gleiche mit CO2-Meldern. Spielzeug ist immer relativ beliebt, das halt, also was eigentlich für Kinder unter 3 Jahre gedacht ist, aber verschluckbare Kleinteile enthielt. Auch so Luftballons, die aber irgendwelche Stoffe enthalten, die tatsächlich auch gesundheitsgefährdend sind oder auch umweltgefährdend. Das ist ja auch ein Problem. Es geht nicht nur um die Gesundheit, es geht ja auch am Ende des Tages darum, was passiert mit den Produkten, wenn sie zum Beispiel kaputt sind und da sind Stoffe drin, dass man sie zum Beispiel nicht einfach dem Kreislauf wieder zuführen kann.
Stefanie Grunert von der Verbraucherschutzzentrale. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Kommen wir hier bei Breitband zu einem Thema, das vielleicht auch eine Generationenfrage ist, live Radio zu hören. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden aussieht, aber für mich ist das nach wie vor der entscheidende Punkt von Radio. Ich schalte an, weiß erstmal nicht, was kommt. Ich werde überrascht, morgens, im Auto auch manchmal, abends, wenn ich nach Hause komme, um abzuschalten. Das geht alles viel besser mit Radio, aber wie ist das bei euch?
Also ich bin absoluter Live-Radio-Fan, höre aber zugegebenermaßen nur tatsächlich, wenn es passt, quasi als Zweitbeschäftigung, dafür ist ja Radio eigentlich auch gemacht, also tatsächlich im Auto oder in der Küche zum Beispiel, beim Abwaschen oder beim Frühstück, wenn ich dabei in der Küche sitze und denke natürlich wirklich darüber nach, wenn ich nicht mehr Auto fahre oder wenig in der Küche bin, dann höre ich natürlich auch wirklich weniger. Das bedrückt mich ein bisschen.
Du bist natürlich ungefähr so alt wie ich. Wir fragen mal den Jüngsten hier in der Runde. Hagen, wie ist das bei dir?
Tatsächlich ist das jetzt ein bisschen klischeemäßig. Ich bin bei Live-Radio so ein bisschen raus. Also ich höre eigentlich immer zeitversetzt, entweder als Podcast oder wenn ich von einem interessanten Beitrag weiß, höre ich den dann in der Audiothek nach. Und am Frühstückstisch sitze ich da und scroll durch mein Telefon. Und da bin ich dann zum Beispiel vorletzte Woche bin ich durch TikTok gescrollt und dann war da plötzlich ein Livestream von Das Ding.
Also bei TikTok.
Bei TikTok. Mhm. Und das ist ja der junge Sender vom SWR. Und das war einfach deren Morning Show. Die haben sie live auf TikTok übertragen. Und das machen sie jetzt wohl jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 8 und 10 Uhr. Kann man die Morgenshow von Das Ding auf TikTok gucken.
Was uns jetzt auch zu der Frage geführt hat, dass Podcasts von Radiosendern sehr gut funktionieren können. Das ist mittlerweile ja etabliert, ne? Da gibt es viele, viele Beispiele für. Aber welche Live-Formate gibt es, die so die Möglichkeiten der Digitalisierung wirklich nutzen? Bisher war es ja eher so, dass einfach nur das, was auch über UKW oder DAB Plus ausgestrahlt wurde, auch übers Internet empfangen werden konnte. Was kann dieser TikTok-Livestream, was klassisches Radio nicht leisten kann?
Es ist natürlich Video. Und das fand ich bei Das Ding eben ziemlich cool gemacht, weil die Kameras waren so platziert, dass man den Personen zwar ins Gesicht gucken konnte, aber man konnte auch so ein bisschen aufs Mischpult sehen. Man hatte also immer so einen Eindruck, so, was passiert eigentlich in so einem Radiostudio? Für uns ist das jetzt Alltag, aber viele Leute wissen das ja nicht. Und das hat man dann auch irgendwie gemerkt. Das hat sich angefühlt, wie es sich so ein TikTok-Livestream halt tut. Es war total plattformnativ. Und dann waren die interessanten Elemente, wenn Musik gespielt wird, das können sie natürlich nicht auf TikTok übertragen, aus Lizenzgründen. Und dann wurden Fragen aus den Kommentaren beantwortet, mit der Community interagiert. Und dann hatte man halt plötzlich so Fragen so, ey, dürft ihr selber aussuchen, wie ihr Musik spielt? Wie funktioniert eigentlich dieses Mischpult? Und dann war das wirklich so eine Interaktion, die man da verfolgen kann.
Was man natürlich mal machen kann oder gerade am Anfang, aber immer erklären, wie das Mischpult funktioniert, das ist ja auf Dauer ziemlich langweilig, ne?
Klar, also es wird wahrscheinlich nicht immer um das Mischpult gehen. Gerade am Anfang ist das noch interessant. Aber es gibt ja ganz viele andere Sachen. Ich meine, man könnte Fragen zu den Wortbeiträgen spielen. Es kommen ja immer neue Fragen. Es wird ja in der Morgenshow wird ja immer was Aktuelles behandelt, über das man dann auch sprechen kann. Und das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Das hat mir zumindest Max Lotter gesagt. Der ist der stellvertretende Programmchef von Das Ding.
Deswegen planen wir gerade auch schon in die Richtung, wirklich eine TikTok-Sendung als festen Bestandteil im Radioprogramm stattfinden zu lassen. So in Richtung 2025, wo wir vielleicht auch nicht einen TikTok-Stream auch im Radio abbilden, sondern im Radio einen TikTok-Stream stattfinden lassen. Aber das ist natürlich, da muss man zwei Welten miteinander verbinden, die auf den ersten Blick nicht so kompatibel sind. Und da entwickeln wir eben gerade Ideen, wie wir das noch besser miteinander verschmelzen lassen können.
Und wir haben es jetzt gerade wirklich noch mit diesen Anfangstagen zu tun, wie dieses verschmolzen werden kann, wie Live-Radio wirklich diese digitalen Möglichkeiten nutzen kann. Aber ich finde, es klingt vielversprechend, dass da jetzt auch was passiert.
Für mich ist da nach wie vor die große Frage, wie da mit der Musik umgegangen wird, weil das ist ja so ein elementares Bestandteil, gerade von so jungen Radiosendern. Hang, wie aufwendig ist das Ganze denn? Also technisch gesehen und vom Personalaufwand so Radio und TikTok unter einen Hut zu bringen?
Also bei Das Ding ist es jetzt so, dass die ihren Social-Media-Redakteur, den sie haben, damit ins Studio schicken und der kümmert sich dann halt um diese Interaktion und guckt, was auf TikTok passiert, während die Moderation sich klassisch um diese Morgenshow kümmern kann. Also das ist jetzt nicht mehr Aufwand, als ich schon da wäre, weil wir haben natürlich jetzt auch schon Social-Media-Leute. Da ist jetzt natürlich die Frage, bereitest du jetzt einen Instagram-Post vor oder kümmerst du dich um den TikTok-Livestream in dem Fall? Ne?
Die Abhängigkeit der Medien von Social-Media-Plattformen ist immer wieder Thema hier bei uns, bei Breitband. Dazu kommen auch noch die Probleme mit TikTok speziell, wo wir nicht wissen, welchen Einfluss zum Beispiel die chinesische Regierung hat. Festigt so ein Format nicht so eine schwierige Beziehung?
Das lässt sich auf jeden Fall nicht ganz von der Hand weisen, dass das natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt. Gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finde ich die Frage auch noch doppelt schwierig, weil unsere Aufgabe ist es natürlich, wir sollen ein Programm für alle machen. Schließlich bezahlen auch alle für uns. Und da würde ich dann Max Lotter recht geben, der hat mir nämlich im Gespräch gesagt, junge Menschen hören kein Radio und wir müssen halt dahin gehen, wo diese Menschen gerade sind. Das heißt nicht, dass man nicht auch aufpassen muss, das ist Lotter sich auch bewusst.
Das ist natürlich eine Gratwanderung, weil natürlich hinter TikTok, wissen wir alle, steht ein Konzern, der am Ende Geld verdienen will. Und wir geben natürlich unsere eigenen Kanäle so ein bisschen damit auf. Aber müssen natürlich auch sehen, dass das die wahrscheinlich mitmeistgenutzte Plattform ist, gerade in einer sehr jungen Zielgruppe, die wir immer schwerer mit einem klassisch-linearen Programm erreichen.
Und klar, es wäre natürlich super, wenn wir jetzt eine Struktur hätten, wo man sagen kann, ey, ihr kommt jetzt alle zu unseren öffentlich-rechtlichen Plattformen, aber das kann ein Sender wie das Ding nicht alleine machen. Und irgendwo muss man ja mal anfangen.
Mhm. Es gibt ja auch erste Versuche. Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen hat der Deutschlandfunk zum Beispiel eine Live-Ausgabe des Politik-Podcasts über die Audiothek ausgestrahlt. Ohne Bild natürlich, nur Ton. Was aber auch die Frage aufwirft, das hätten wir ja auch im klassischen Radio übertragen können. Was kann so ein Live-Podcast, um vielleicht auch mal von diesem Bewegtbild loszukommen, was UKW nicht kann?
Darüber habe ich mit Jens Becker geredet. Der ist bei uns hier im Deutschlandradio für die Online-Redaktion mitverantwortlich und hat an dem Projekt mitgearbeitet. Und für ihn gibt es da zwei große Unterschiede. Zum einen, genau wie bei Das Ding, man erreicht über die Deutschlandfunk-App eine jüngere Zielgruppe, die nicht mehr so oft klassisches Radio hört. Spannender fand ich aber den zweiten Punkt, den er aufgebracht hat. Man hat einfach mehr Zeit in so einem Podcast. Im Radio kennen wir ja, wenn wir live senden, wir haben ein sehr starres Gerüst. Wir müssen auf die Sekunde genau aufpassen, was wir machen, weil um halb kommen die Nachrichten, um voll kommen die Nachrichten, zu denen wir gehen müssen. Und wenn man gerade ein interessantes Gespräch hat, muss das halt dafür dann auch abgewürgt werden. Und gerade komplizierte Themen profitieren dann davon, wenn halt zum Beispiel dieses Limit nicht herrscht, sagt Becker.
Wir wissen, an so einem Wahlabend haben Menschen das Bedürfnis, das Interesse zu verstehen. Die Menschen können ihre Fragen stellen und wir nehmen uns die Zeit, im Dialog auch mit denen zu versuchen, diese Fragen zu beantworten und da auch wirklich die Möglichkeit zu haben, auch Gedanken zu Ende denken zu können, ohne dass man das Gefühl hat, jetzt kommt gleich das nächste Kollegengespräch, das nächste Interview, die Nachrichten sind um halb, dass man irgendwie fertig werden muss.
Und man ist dann einfach frei in der Gestaltung, weil dieser Podcast kann für sich stehen. Er muss nicht ins große Tageskonzept des Senders passen. Und bei Sendungen, wo man mit dem Publikum interagiert, in der Audiothek gibt es dafür dann zum Beispiel Links, wie man eine Mail schicken kann, WhatsApp oder Signal-Nachrichten, damit Fragen an das Live-Team gestellt werden können. Da ist dann dieses fehlende Zeitlimit ein riesiger Vorteil für, weil wer diese klassische Call-In-Sendung kennt, der weiß halt, Gespräche müssen abgewürgt werden. Und die Wahlen, wir wissen auch, viel Diskussionsbedarf, da ist ein Zeitlimit nicht zuträglich. Es war auf jeden Fall auch so ein Erfolg, dass jetzt der Plan ist, dass in der DLF-App zu den Landtagswahlen dieses Wochenende in Brandenburg wieder ein Live-Podcast stattfindet. Diesmal nicht der Politik-Podcast, sondern der Tag. Die machen das dann live ab 20 Uhr.
Wir haben uns jetzt sehr auf die öffentlich-rechtlichen Angebote fokussiert, auch weil es für die natürlich einfacher ist, auf Plattformen wie TikTok oder YouTube zu gehen. Die brauchen nämlich keine Werbeeinnahmen. Gleichzeitig gibt es hier auch immer wieder Probleme mit dem Medienstaatsvertrag, der bestimmte Dinge verbietet. Und dann kommen ja auch noch diese extra Kosten dazu, die irgendwie gedeckt werden müssen, ne?
Ja, das sind definitiv Schwierigkeiten, mit denen wir zu tun haben. Ein Grund, warum wir zum Beispiel darüber gesprochen haben, also das ist jetzt meine Annahme, ich habe da jetzt keine großen Details, aber im Medienstaatsvertrag ist zum Beispiel klar, dass wir als Deutschlandradio keinen Videolivestream machen können, weil wir sind kein Fernsehsender wie der SWR, wir haben nicht die Lizenz dafür. Und man kennt das aus anderen Beispielen, wie der SWR, die hatten Probleme mit der Newszone-App, wo es um Textbegleitung ging.
Ja, es gibt einen Video-Livestream bei uns in der Sendung am Mittag und das funktioniert aber, soweit ich weiß, nur, weil es wirklich ein geschlossener Raum ist. Also man muss sich anmelden, man muss sich einwählen und in dieser geschlossenen Gruppe wird dann aus dem offenen Studio gesendet, aber mehr ist nicht möglich.
Ja, genau. Das sind dann halt diese Einschränkungen, mit denen man zu tun hat. Oder wie gesagt, Textbegleitung, da kommen dann oft Klagen von anderen Medien, die da halt eine Konkurrenz zu sehen, die sagen, nee, das könnt ihr als öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht machen. Darüber habe ich mit Torben Klauser gesprochen. Der arbeitet für den Think Tank Agora Digital an der Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, forscht daran. Und ich fand einen Punkt sehr spannend, den er gemacht hat.
Wenn Sie schauen, wann beispielsweise die ARD oder das ZDF gegründet worden sind, da war Rundfunk und Fernsehen war so die Top-Notch-Technologie. Und damals sind die Öffentlich-Rechtlichen gegründet worden, um diese Top-Notch-Medientechnologie für die Gesellschaft urbar zu machen, wenn Sie so wollen. Und wenn wir heute über die Zukunft des Rundfunks reden, ist eigentlich schon das Wort Rundfunk so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Und das fand ich irgendwie einen interessanten Punkt. Wir kommen halt eigentlich daher, dass wir immer an der technologischen Spitze waren und das jetzt irgendwie nicht mehr sind, weil auch unklar ist, ob wir es dürfen. Und vielleicht muss da einfach auch ein bisschen mehr Lobbyarbeit dafür gemacht werden, damit wir wieder so ein Technologievorreiter sein können.
Aber das ist ja der Lauf der Dinge, oder? Am Anfang bist du die Speerspitze der Entwicklung und irgendwann wirst du halt nach hinten unter Umständen durchgereicht. Ist kein Automatismus, aber kann natürlich passieren. Ne?
Klar, aber man kann es ja wenigstens versuchen, da irgendwie dran zu bleiben und die Leute nicht zu verlieren. Das ist ja auch wieder das, was wir am Anfang hatten mit dem, wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Und ich weiß nicht, ob wir die Leute nochmal dazu kriegen, sich ein UKW-Radio zu Hause hinzustellen.
Also aus meiner Perspektive wird es auf jeden Fall versucht. Man ist dabei, die Mediatheken zu personalisieren. Man redet schon seit langem über eine gemeinsame Medienplattform. Man versucht es, es ist aber sehr komplex und sehr schwer und die Politik macht es einem dabei auch nicht leicht.
Und genau für diese Schwierigkeiten, die gemacht werden, dafür hat Torben Klauser, der ja gerade eben noch gesagt hat, so, na, eigentlich muss da mehr passieren, da muss Lobbyarbeit gemacht werden. Er hat aber auch Verständnis dafür, warum das gerade so schwierig ist.
Dass sowohl die Intendanzen als auch die Politik da sehr zurückhaltend sind, diese Entscheidung zu treffen, dafür habe ich großes Verständnis. Denn in dem Moment, in dem sie sagen, ich stelle Sender X oder Sendung Y ein zugunsten neuer digitaler Formate, können sie sicher sein, in den darauffolgenden Tagen und Wochen läuft ihr Posteingang voll, sowohl digital als auch, ich fürchte, analog. Und das ist ein Gegenwind, den man aushalten muss, weil sich natürlich dann die Leute melden, die sagen, das ist doch aber meine absolute Lieblingssendung und wie können sie denn? Und sie können doch den ganzen anderen Wumms gerne kürzen, aber doch nicht das.
Und da hat er schon einen Punkt, weil was sich aktuell klar abzeichnet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt nicht mehr Budget, um auch digital besser stattzufinden. Das muss aus dem Budget, mit dem bis jetzt das normale Programm gemacht wird, finanziert werden. Und früher oder später kommen wir zu diesen unangenehmen Entscheidungen, wo man sagen muss, wenn wir wirklich digital nativ auf den Plattformen vorhanden sein wollen, digital first produzieren wollen, müssen Gelder von woanders weggenommen werden. Ob jetzt Sender eingestellt werden, Sendungen eingestellt werden. Und alle Sendungen haben Fans und sind auf ihre Weise gut und wichtig. Es ist sehr unangenehm, darüber zu reden, aber das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind.
Ich weiß nicht, ich bin immer noch der Meinung, dann muss halt kreativer mit den Geldern, die ja da sind, umgegangen werden.
Und ich bin auch der Meinung, vielleicht liegt es auch an unserem Alter, Martin, weiß ich nicht so genau, obwohl ich auch jüngere Leute kenne, denen es ähnlich geht, dass das Broadcasting, also dieses wirklich von einem an viele zu senden und linear, dass das seine Berechtigung hat.
Und darum finde ich es ja super cool, dass es jetzt auch die ersten Versuche gibt, auch Radio nicht nur als Podcast nachhörbar zu machen, sondern auch da wieder live zu machen. Also das hat natürlich einen Wert und das wird auch erkannt und genau das machen die Experimente ja jetzt, genau diese Wertschätzung auch für live digital zu bringen.
Breitband ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Vera Linz.
Gerne.
Vielen Dank an Hagen Terschüren, der nicht nur hier Teil der Runde war, sondern auch für die Redaktion zuständig. Und vielen Dank auch an unseren Techniker Philipp Adelmann. Ansonsten, wir freuen uns natürlich über Unterstützung, liken, teilen, folgen, empfehlen und Feedback gerne an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Martin Böttcher. Bis demnächst.